If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks. Plus, you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast-Hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Bei mir ist ein mächtiger Mann zu Gast. Hinter ihm stehen 30.000 Mitglieder allein in Hamburg. Er ist mal Diplomat, mal Aktivist, mal Quälgeist. Bei mir ist Malte Siegert, erster Vorsitzender des NABU, der jetzt Gott sei Dank gerade gelacht hat, als er die Anmoderation gehört hat und nicht wutschnaubend aufgestanden ist. Herr Siegert, schön, dass Sie da sind.
Nein, moin erstmal und vielen Dank für die nette Charakterisierung, hinter der ich mich ehrlich ganz gut auch wiederfinde.
Ja, ich habe gesehen, 1 Million Menschen sind inzwischen fast im NABU zusammengeschlossen. Das ist ja dann einer der größten Vereine und Verbände, oder?
Na, wir sind der größte Umweltverband in Europa mittlerweile, auch mit den meisten Ehrenamtlichen. Wir haben fast 40.000 Ehrenamtliche, davon immerhin 700 rundum hier in Hamburg. Also wir sind schon starker Verband, politisch, aber eben halt auch mit unserem ehrenamtlichen Auftrag für die Natur was zu machen.
Ja, und auf verschiedenen Baustellen hier in Hamburg unterwegs. Sie kennen den Podcast, wir fangen immer ganz harmlos an mit den 5 Fragen. Und Sie dürfen mir verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist.
Also natürlich Hamburg. Ich komme gar nicht aus Hamburg. Ich komme aus Wolfenbüttel bei Braunschweig und bin aber seit 1986 hier. Und deswegen ist Hamburg wirklich meine Herzensstadt. Aber ich habe auch ein Jahr in New York gelebt. Und insofern wird diese Stadt immer auch für mich einen besonderen Stellenwert haben.
Warum hat es Sie nach Hamburg verschlagen aus Wolfenbüttel?
Meine Großmutter lebte hier und insofern bin ich sehr oft hier gewesen. Und für mich war immer ganz klar, dass wenn ich Abi gemacht habe, dass ich dann sofort hierher gehe. Und das habe ich auch gemacht.
Welcher Lieblingsstadtteil ist es denn?
Ich fühle mich immer noch St. Georg sehr verbunden. Ich wohne heute in Hohenfelde, also direkt nebenan. Aber St. Georg ist für mich schon der Lieblingsstadtteil, weil ich hier meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe im Hotel Reichshof eine Ausbildung im Hotel gemacht und habe später in der Koppel.
Da gibt es eine tolle Bar unten.
Ja, hervorragend. Die ist natürlich die Bar, sozusagen, wenn man gerne Whisky trinken möchte und so. Das ist wirklich wunderschön. Und ich habe aber später in der Koppel, also auch in St. Georg, auch 10 Jahre mit einer Freundin von mir eine Kneipe betrieben, ein Kneipenrestaurant. Und insofern
wie hieß das hier für die sich erinnern?
Für die sich erinnern, das Gehlehaus. Und das ist schon für viele auch eine relativ bekannte Kneipenrestaurant gewesen. Ich habe das gemacht von 1992 bis 2004.
Und dann kam der Wechsel zum NABU.
Und dann kam der Wechsel zum NABU, ja.
Erst Pressesprecher, jetzt erster Vorsitzender.
Genau, genau. Ja.
Nach dem Lieblingsstadtteil kommt das Lieblingsgebäude.
Das Lieblingsgebäude sieht man gar nicht so sehr, aber mein Lieblingsgebäude ist eigentlich mit der alte Elbtunnel, der leider übersehen wird. Das liegt an seiner geografischen Lage, weil er eben halt unter Wasser ist. Aber ich finde, das ist ein ganz fantastisches und sehr besonderes Gebäude. Das ist ja der erste Tunnel dieser Art in Festlandseuropa und insofern wirklich ganz einzigartig und eben halt auch besonders schön und sehr speziell auch sozusagen überhaupt hier einfach unter der Elbe durchgehen zu können mit diesem Fahrstuhlprinzip. Das ist schon richtig super.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort hier in Hamburg?
Also weil ich nun schon auf der Ostseite der Alster auch wohne, bin ich natürlich oft an der Alster, gehe da joggen und bin sehr gerne in der Alsterperle. Weil ich finde, wenn da die Sonne untergeht, man ist auf der Seite dann an der Alster da am Schwanenweg, das ist schon ein ganz besonders schöner Platz. Und da bin ich abends gerne auch mal.
So, ein Gebäude dürfen Sie abreißen und Sie kommen jetzt bitte nicht mit grauer Energie eins da fallen.
Nö, ist nicht so direkt ein Gebäude. Ich würde einfach mehr Straßen abreißen. Also jetzt gar nicht mal, weil ich sozusagen der Straßen- oder der Autohasser bin. Ich fahre selber auch Auto und finde das auch völlig okay. Aber ich glaube, wir kommen auch oder kämen auch mit weniger Straße aus und könnten mehr machen, einfach auch um mehr zu tun, um die Stadt zu entsiegeln, um sie resilienter zu machen, um mehr Flächen zu haben, wo das Wasser versickern kann, weil wir uns einfach auch als Stadt darauf einstellen müssen, mit dem Klimawandel insgesamt besser klarzukommen. Und jeder Beton, jeder Asphalt heizt die Stadt auf. Und ich glaube, da ist echt viel Potenzial, ohne dass es deswegen notwendigerweise einen Konflikt mit dem Fahren generell gehen muss.
Gibt es da so ein Beispiel, eine Straße, wo Sie sagen, viel zu breit, viel zu überdimensioniert?
Na, wenn ich mir jetzt unten die Riesenkreuzung da unten am Schwanenweg angucke und unten an der Alster, ich denke mal, es ginge auch kleiner. Und ich glaube, wenn wir mehr dazu kämen, dass wir beim Autofahren zumindest innerhalb von Ring 2 dazu kommen würden, zu sagen, teilen statt haben, also Carsharing-Modelle mehr zu nutzen, Ride-Pooling zu nutzen und eben auf das eigene Auto zu verzichten und lieber eins zu nutzen aus einem Pool von Autos, dann hätten wir insgesamt weniger Autos auf der Straße. Diese Autos würden aber dann insgesamt mehr unterwegs sein und das würde einfach auch bei den Parkräumen mehr Platz schaffen. Also ich glaube, das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Ja, statistisch habe ich mal gelesen, 23 Stunden steht ein Auto pro Tag.
Ne? Genau, es sind Stehzeuge, nicht
Fahrzeuge. Meinst du viel mehr, ja.
Genau, und insofern glaube ich, dass wenn wir uns ein bisschen davon verabschieden, dass man unbedingt ein eigenes Auto haben muss, sondern wenn wir, wie wir in der Bahn ja auch sozusagen ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen, das genauso begreifen würden, dann könnten wir weiter auch individuelle Mobilität haben, für die ich durchaus auch Verständnis habe, aber sie muss eben nicht so sein, dass man sozusagen das mit dem eigenen Pkw macht.
Ja, wir haben kürzlich mal zusammen geplaudert über die Situation von vor 5 Jahren, 2020 vor Corona, aber auch am Anfang von Corona war Klima das Thema, was alle Menschen bewegt hat. Das Top-Thema auch bei der Wahl 2021 heute. Nicht einmal 4 Jahre später muss man schon weit gucken. Das Thema scheint so ein bisschen in der Wahrnehmung unter ferner Liefen zu laufen. Wie geht's Ihnen eigentlich damit?
Ja, damit geht's mir ehrlich gesagt wirklich nicht gut, weil ich auch glaube, dass natürlich das Thema Klima, aber auch das Thema Natur, Biodiversität einfach mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Und das hat natürlich viele Gründe. Das liegt einerseits so ein bisschen auch an den Medien, die es nicht zum Thema machen. Und die Politik reagiert ja sehr stark auch auf den medialen Raum. Und deswegen fühlt sie sich, glaube ich, momentan weniger angesprochen. Und wenn man jetzt auch gerade mal sich die ganzen Debatten zur Bundestagswahl anguckt, dann merkt man ja, dass nicht eine einzige Frage zu diesen Themenkomplexen gestellt wird. Und wenn die Fragen nicht gestellt werden, dann fühlen sich andere auch nicht aus dem politischen Raum bemüßigt, dann auch darauf zu antworten. Und dann verschwindet das sozusagen einfach im Nirgendwo. Und ich finde, mit Blick auf die Frage, welche drängenden Herausforderungen wir auch haben durch den Klimawandel, auch welche Kosten damit einhergehen, dann wäre ich schon der Meinung, dass wir mehr darüber aktuell noch sprechen müssen. Bei der Frage, welche Konzepte haben die politischen Akteure dazu im Rahmen der Bundestagswahl, im Rahmen der Bürgerschaftswahl, aber auch darüber hinaus. Und das gilt natürlich auch genauso für das Thema Biodiversität. Jeder denkt ja immer, das ist so ein Gedöns-Thema. Oh Gott, und das ist was für die Naturschutzverbände. Aber ich glaube, die meisten Menschen verstehen noch gar nicht so richtig, warum diese Ökosystemleistungen, also saubere Luft, sauberes Wasser, für uns so enorm wichtig sind.
Dann erklären Sie doch mal. Biodiversität ist ja ein wichtiges Stichwort. Aber eines finde ich, dass also auch medial schon vorher nicht so groß im Raum stand. Da haben alle über Klima geredet. Aber Biodiversität, also quasi die Artenvielfalt, ist für viele so ein B-Thema, versteht man auch gar nicht. Warum ist das wichtig?
Also es ist ja nicht nur die Artenvielfalt. Also das besteht aus 3 Komponenten. Das ist die Artenvielfalt, dann die Lebensräume, in denen die Arten leben, also Moore oder Feuchtwiesen oder Wiesen oder wie auch immer. Und das dritte ist die genetische Vielfalt. Und das ist auch das Problem. Wenn ich jetzt viele kleine Naturschutzgebiete habe, die haben aber keine Verbindung zueinander, dann habe ich irgendwann inzestuöse Verhältnisse innerhalb dieser Gebiete. Also zumindest, sage ich mal, bei den Amphibien. Und bei den Säugetieren, davon sind vielleicht Insekten und Vögel etwas weniger betroffen. Aber ich brauche den Austausch, deswegen brauche ich große Flächen. Und deswegen diese genetische Frage, die ist ganz entscheidend darüber, wie wir in Zukunft auch resilient sein werden. Und das ist nicht nur eine Frage, die uns Menschen betrifft, sondern es ist auch eine ganz knallharte ökonomische Frage, denn wenn man mal guckt, die EZB, die Europäische Zentralbank, hat dazu auch schon eine Studie gemacht. 75% aller europäischen Unternehmen sind von mindestens einer Ökosystemleistung abhängig, also aus sozusagen diesem ganzen Pool. Das sind 3 Millionen Unternehmen und deswegen ist das ein knallharter Wirtschaftsfaktor. Ein weiteres Beispiel.
Aber die Unternehmen machen es jetzt nicht unbedingt zum Thema.
Nein, weil es für Sie noch nicht so klar ist, aber ich finde es ganz interessant. Wir hatten ja gerade das World Economic Forum, also das Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Januar, und die machen jedes Jahr einen sogenannten Global Risk Report. Die gucken sich die Risiken für die Wirtschaft an. Und das Thema Biodiversität ist heute auf Platz 20, wird aber in den nächsten 10 Jahren unter die Top 3 Themen für die Wirtschaft kommen. Also es ist ein absolutes Wirtschaftsthema. Und ich kann eben null sehen, dass es im politischen Raum eine Rolle spielt, weil sie es auch alle nicht verstehen. Und ich spreche jetzt gerade, können Sie mir wirklich glauben, mit extrem vielen Leuten. Und ich muss sagen, bei 95% der Entscheider ist das Thema wirklich eine Leerstelle. Und ich halte das wirklich für echt gefährlich. Und deswegen werbe ich so dafür, auch aktuell, wenn ich rumgehe, dass man eben halt sich dem Thema Biodiversität genauso nähert wie dem Thema Klima. Wir haben nämlich nicht weitere 50 Jahre, bis die Leute das verstanden haben. So lange hat es nämlich beim Thema Klima gedauert. Und es gibt eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das Klima entscheidet darüber, wie wir auf der Erde leben. Und die Biodiversität entscheidet, ob wir leben werden. Und das hat wirklich ganz viele Auswirkungen. Beispiel: Mücken bestäuben in Tansania den Kaffee, 2 Mückenarten. Wenn sich die Grenzen für den Klimawandel oder klimawandelbedingt verschieben, dann fallen die Ernten unter Umständen anders aus oder ganz aus. Dann verlieren die Menschen vor Ort.
Für Hamburg als Kaffeestandort.
Genau, deswegen sage ich das. Und dann kriegen wir weniger Transport hier. Das hat auch Auswirkungen auf die Lieferketten. Das hat hier Auswirkungen auf den Umschlag, auf die Preise. Also insofern, das ist sozusagen sowohl, was uns hier in Deutschland betrifft, als auch sozusagen, wenn man das global betrachtet, ein riesengroßes Thema.
Aber ein Thema, was man wahrscheinlich nicht so leicht rüberbringen kann, wie das Thema damals Waldsterben oder jetzt Klima, weil das bekommt man mit, man wundert sich, früher waren die Winter kälter und schneereicher, das hat inzwischen jeder verstanden, aber Biodiversität, da fehlt noch so die...
Ja, es ist null sexy, ist mir schon klar, aber wir müssen Wege finden, wie wir das sozusagen auch in Kooperation mit Ihnen, mit den Medien und in Kooperation auch mit anderen, die uns helfen, das in die Gesellschaft zu tragen und zu erklären, entwickeln, damit auch in der breiteren Öffentlichkeit ein Verständnis dafür entsteht, warum sozusagen die eine gewisser Naturhaushalt, den wir noch haben, absolut wichtig ist, nicht nur, wie gesagt, aus rein ökologischer Sicht, sondern weil es auch eine gesellschaftliche und auch eine ökonomische Frage ist.
Ich würde ganz gerne jetzt mal nach Hamburg kommen, weil da ging es ja auch in einem ihrer großen Erfolge in den zurückliegenden Jahren, das war ja, glaube ich, die Volksinitiative Hamburgs Grün, Hamburgs Grün retten?
Nee, Hamburgs Grün erhalten, das ist schon richtig.
Hamburgs Grün erhalten, genau, retten war das andere. Da muss man sich immer genau konzentrieren. Eine Volksinitiative, die Sie gestartet haben, die am Anfang ja durchaus auch in der Politik auf Widerwillen stieß. Sie haben sich dann aber geeinigt. Und diese Einigung hat ja auch was mit Biodiversität zu tun, oder?
Ja, also ich muss sagen, dafür haben wir für die Stadt wirklich viel gemacht, und am Anfang war es wirklich so, dass die Beteiligten so gefragt haben, was wollt ihr denn eigentlich, in Hamburg ist doch eine grüne Stadt. Aber ich glaube, mittlerweile haben alle Beteiligten auch verstanden, warum es gut ist, dass wir immerhin jetzt 30% der Landesfläche, 10% Naturschutzgebiet, 20% Landschaftsschutzgebiet als grüne Fläche sozusagen gesichert haben. Es gibt mehr Geld für den Naturschutz, es gibt mehr Personal für den Naturschutz, und das führt hoffentlich auch dazu, dass eben halt dieses Thema Biodiversität stärker auch in den Fokus rückt. Und einige haben das ja auch durchaus schon verstanden, warum eben die Biodiversität teilweise hier in der Stadt höher ist, als wenn man in den ländlichen Raum geht, wo ich eben teilweise schon durch die vielen Pestizide alles sozusagen weggespritzt habe. Und insofern sind wir gut beraten, auch das hier in Hamburg zu nutzen, das Potenzial, was wir haben, und auch weiter zu entwickeln. Und dafür hat man im Prinzip die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen. Und das hat auch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet. Aber was mich wirklich freut, ist, dass sich alle Beteiligten von SPD und Grünen darüber einig waren, dass es am Ende eine richtig gute Initiative gewesen ist und man eigentlich dem NABU in gewisser Hinsicht dankbar dafür war, dass man das sozusagen auf den Weg gebracht hat und dass man diese Erkenntnis dadurch auch gewonnen hat.
Hat denn das Tempo der Versiegelung seitdem abgenommen?
Ja, es ist ganz lustig. Es gab, und das war auch ein Stein des Anstoßes zu Beginn, eine Unklarheit darüber, wie hoch der Versiegelungsgrad hier in Hamburg ist.
Da waren verschiedene Alstergrößen in der Debatte.
Genau. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man mit einem KI-gesteuerten Modell mittlerweile innerhalb von 5 Jahren KI gefüttert hat und so. Und diese Daten liegen jetzt gerade frisch vor. Und man hat jetzt zum ersten Mal tatsächlich wirklich eine etwas genauere Übersicht darüber, wie viel Versiegelungsgrad wir haben. Es ist so um die 30% etwa. Ein bisschen niedriger als das, was man ursprünglich ursprünglich eigentlich mal angedacht hat und was jetzt aber bitte nicht dazu sozusagen führen soll, dass man sagt, oh, jetzt haben wir ja weniger als gedacht, jetzt können wir mehr versiegeln, sondern man kann sich eigentlich darüber freuen, dass es jetzt doch weniger ist und dass man aber auch gut beraten ist, eben mit Blick auf den Klimawandel zu sagen, nee, das sollten wir aber auch mal jetzt nicht weiter übertreiben.
Fakt ist ja auch, sie kamen aus Wolfenbüttel nach Hamburg. Viele andere Menschen kommen aus allen Regionen der Welt nach Hamburg und wollen hier leben. Das heißt, wir brauchen auch weiteren Wohnungsbau. Gibt es da für Sie irgendwie also auch eine Grenze, wo Sie sagen, jetzt ist auch mal gut gewesen?
Na, ich würde mal sagen, es ist eher eine Frage der Organisation und es ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir führen müssen, eine Debatte, die wir führen müssen, wo bauen wir und wo machen wir was. Also mein schönes Beispiel ist immer, muss man eine Messe mitten in der Stadt haben? Wir könnten theoretisch auch die Messe verlegen und könnten sie auf den kleinen Graspuffer legen, als Puffer dann sozusagen zur richtigen Hafenwirtschaft. Dann würden wir mitten in Hamburg in einem sehr attraktiven Bereich ein großes Areal freikriegen, wo man nochmal wieder, was nicht, 10.000 oder 15.000 Wohneinheiten hinstellen könnte. Wir könnten aber auch sonst noch in Teilen im Hafen gucken, denn man muss ja gucken, der Hafen schwingt ab. Ne? Wir werden nicht mehr so viel Umsatz haben, hat viele Gründe, die hier wahrscheinlich viel zu komplex sind, um sie darzustellen. Aber es ist tatsächlich so und wir müssen eine ehrliche Debatte darüber führen, was braucht der Hafen, wie viel Hafen brauchen wir und was können wir unter Umständen auch noch zusätzlich nehmen für das Wohnen. Und die Idee war ja auch mal, mit dem Sprung über die Elbe eigentlich diesen Bereich zu entwickeln, quasi von der Hafencity bis nach Wilhelmsburg. Dazwischen ist ja immer noch ein Stück Hafen und da kann man sich eben halt auch überlegen, wie will man damit umgehen. Ich glaube, es ist noch viel Potenzial da in bereits versiegelten Zustand, wo man also nicht neu ins Grüne gehen muss. Und ich glaube, diese Potenziale, die müssen wir uns fair angucken. Der Hafen muss hier einen wichtigen Platz haben. Der Hafen ist immer noch international wichtig und wird es auch bleiben. Aber er wird einfach in Zukunft eine etwas andere Funktion haben als heute.
Wäre Ihr Ziel, dass Hamburg weiter wächst, oder sollte Hamburg eher gucken, dass man jetzt die Einwohnerzahl hält?
If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks, plus you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at shipstation.com/audio. That's shipstation.com/audio.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Also, Metropolen sind interessant natürlich. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wie man auch damit umgeht, wie bindet man den Speckgürtel etwas besser an. Also man muss ja mal sehen, wir haben ja altersbedingt, ich sag mal jetzt sozusagen im Süden von Hamburg, viele Einzelhäuser, ne, die werden jetzt auch aufgegeben in Teilen, weil die Alten wegsterben. Also insofern muss man auch gucken, wie kann man da, wo heute noch Leben im Grünen vielleicht möglich wäre, Menschen sozusagen hinbringen, aber man muss sie eben besser anbinden durch eben halt eine vernünftige Entwicklung des ÖPNV. Was ich Quatsch finde, ist aber, wenn wir neue Wohngebiete haben, wie zum Beispiel in Oberbewerda oder in Fischberger Räten, wenn man da jetzt noch anfängt, Einzelhäuser zu bauen, da muss ich mich ehrlich fragen, geht's denn noch? Also den sozusagen diese Platzverschwendung, die können wir uns nicht mehr leisten im Neubau. Aber wenn noch welche frei werden, und das wird ja sozusagen perspektivisch sein, dann kann man ja denen, die unbedingt den Drang haben, noch sagen zu wollen, möchten gerne Haus im Grün haben, da die Möglichkeit geben, in eine bereits vorhandene häusliche Situation zu ziehen.
Also Oberbewerder findet ihren Segen, wenn es dann dichter
und kompakter geplant wird.
Also wir haben uns Oberbewerder jetzt nicht ausgesucht und es wäre jetzt auch nicht der Stadtteil im Grünen, den ich mir jetzt vorstellen würde, weil das trotzdem noch ein weiterhin wertvolles Gebiet ist und wir sollten es sozusagen eher eigentlich diese Fläche sozusagen entwickeln. Also nein, Oberbewerder findet jetzt nicht unbedingt unseren Segen, aber ich sage nur, es wird ja nur in aller Wahrscheinlichkeit nachkommen und insofern muss man sich jetzt mit dem arrangieren, was da ist. So würde man das unter Umständen auch nicht mehr machen, aber mein Petitum ist eher zu sagen, lass uns doch bitte gucken, wo können wir auf Flächen gehen, die bereits eben versiegelt sind. Und deswegen habe ich ja gesagt, das Messegelände wäre eine super Fläche mitten in Hamburg, wo man sagen könnte, da muss nicht unbedingt ein Messegelände sein. Das kann man, wie gesagt, jetzt sehr gut an den Elbtower verlegen, wenn er der mal fertig gebaut wird. Aber da entstehen Hotels, da entsteht Infrastruktur. Wir haben das die Elbbrückenanbindung. Wir haben dann in Zukunft den kleinen Grasbruck da mit einem neuen Quartier. Das heißt, da kommt sehr viel Leben hin und da kannst du prima dann auch die Messe hinlegen.
Dieck Moor, was sagen Sie dazu? Muss erhalten bleiben? Darf teilbebaut werden?
Also faktisch ist es ja so, dass nur ein sehr kleiner Teil vom Dieck Moor bebaut werden würde. Und das ist eben natürlich diese Herausforderung, Stadtentwicklung und Grüner halt zusammen zu kriegen. Wir haben halt immer gesagt, naja gut, es liegt diese, also der Teil, der beplant wird, liegt direkt an der U-Bahn. Und insofern ist diese Entwicklung von Stadt entlang von Verkehrsachsen grundsätzlich eben keine schlechte Sache. Und es ist eben immer so, dass man gewisse Kompromisse machen muss bei der Frage, wo und wie entwickeln wir Stadt. Ich wäre nur eben halt dagegen, weiter immer noch ins Grüne zu gehen, wie man jetzt an Oberbewerder sehen kann, sondern lieber zu gucken, was kann man in dem Bereich machen, wo wir ohnehin schon einen gewissen Versiegelungsgrad haben.
Das ist eigentlich ganz schön, dass wir jetzt über diese Wohnungsprojekte gesprochen haben, weil da haben Sie schon deutlich gemacht, der NABU ist gar nicht, wie das die Gegner oft sagen, ein Verhindererverein, sondern man kann auch mit gewissen Entwicklungen leben. Womit sie nicht leben können, das weiß die Hafenwirtschaft, weiß auch die Verkehrswirtschaft, sind Autobahnneubauten. Die A26 Ost sind ja nur 10 Kilometer. Warum muss diese A26 verhindert werden in Ihren Augen?
Also ich glaube, dass wir eine Möglichkeit hätten, über die ohnehin zur Rede stehende Ost-West-Verbindung über die Kölbrandbrücke eine Verbindung zu schaffen, die ja übrigens Anfang des Jahrtausends ehrlicherweise sowieso schon geplant war. Da war ja genau die A26 Ost auf der heutigen Kölbrandquerung geplant und wir sind der Meinung,
dann kam aber Schwarz-Grün auf einen anderen Plan, ne?
Ja, weil es dann Proteste gab, dass die Art, wie sie damals geplant gewesen ist, das Reiherstiegviertel sehr stark betroffen hätte und deswegen hat damals Anja Heiduck das ganze Projekt dann nach Süden verlegt. Aber ich würde trotzdem der Meinung sein, dass man es heute mit einer etwas anderen Planung wieder in den Horn verlegen kann und dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Die Kölbrandbrücke muss sowieso gemacht werden. Man kann den Veddeler Damm sozusagen richtig barrierefrei ausbauen ohne Ampeln und kann diese Planung, die man aus der Olympiazeit gehabt hat, nämlich diesen Tunnel auf dem Veddeler Damm mit Anschluss an die A252, die sozusagen wieder rausholen. Dann, das würde übrigens dann auch den kleinen Grasbruck entlasten, also jetzt als zukünftiges Wohngebiet. Also man könnte diese ganzen Planungen machen, hätte eine Situation, wo man den Erhalt vom Neubau fördert, denn das ist ja auch das, was im Bundesverkehrswegeplan in der Präambel drinsteht, ne? Erhalt vom Neubau, und könnte auf eine Querverbindung verzichten. So haben wir zwei in einem Hafen, der aber im Abschwung ist. Also ehrlich gesagt leuchtet mir das nicht ein. Ich glaube, eine gute Ost-West-Verbindung im Norden, im Hafen, im zentralen Hafen, wäre sinniger als die im Süden. Und ich würde ja auch, und das hängt natürlich auch mit der Frage zusammen, wie soll der Hafen sich entwickeln? Das geht dann über die Hohe Schaar rüber. Und da soll ja im Prinzip eigentlich großflächig Wasserstofftransformationsprozesse in Gang gesetzt werden. Da wollen wir Derivate entwickeln für Ammoniak, für Methanol. Da sind viele Firmen, die Interesse haben. Und wenn ich da eine aufgeständerte Autobahn oben drüber baue, dann kann ich darunter vielleicht noch gerade mal ein bisschen Logistik machen, aber eben nichts Vernünftiges. Und ich spreche ja auch viel mit der Wasserstoffwirtschaft. Laut sagen die Leute das nicht, leider Gottes, weil sie auch oftmals in PPP-Projekten drinstecken und deswegen sozusagen sich nicht mit dem Staat anlegen wollen. Aber die meisten spiegeln mir eben halt zurück, dass sie das nicht gerade glücklich finden. Und ich glaube, das wird einfach auch ein bisschen politisch negiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir darüber einfach auch eine etwas offenere Debatte finden, weil es geht nämlich darum, Wirtschaftsentwicklung und Wertschöpfung zu bekommen für Hamburg in einem abschwingenden Hafen, wo wir etwas ersetzen können mit einer klimaneutralen Wirtschaft. Und ich finde das eine ganz hervorragende Idee. Das sollte man nur nicht mit einer Autobahn machen, die 50 Jahre alt ist.
Es gibt ein anderes Autobahnprojekt, da sind Sie auch gegen. Das ist die A20, die also einerseits am Elbtunnel zwischen Glückstadt und Drochtersen beklagt wird, als auch in Bad Segeberg, wo es ja schon da zu Verzögerungen geführt hat. Warum darf die nicht gebaut werden?
Naja, ich sag mal so, das ist genau das gleiche Thema, was wir vorhin hatten, mein Thema Fläche. In Zukunft geht es, also wenn Biodiversität und auch, so mal sagen, die Lebensräume, die Moore, die Feuchtwiesen sozusagen gefährdet werden, dann werden sie durch den Autobahnbau, durch Industriebau, durch Versorgungsinfrastruktur, durch Verkehrsinfrastruktur gefährdet. Und wir können natürlich sagen, ja, wir machen das immer so weiter, wie wir das letzten 50 Jahre gemacht haben. Aber ehrlich gesagt, das wird dann langsam gefährlich, wie ich das vorhin beschrieben habe. Und wenn wir weiter bereit sind, Lebensräume zu degradieren oder kaputt zu machen und unsere Lebensgrundlagen abzuschneiden, dann sind wir echt nicht gut beraten. Und alle denken immer so, was haben wir damit zu tun? Und deswegen müssen wir eben halt rummarschieren und müssen erklären, warum eben dieses Thema Biodiversität so wichtig ist. Ich sage als Beispiel, Moore bedecken etwa 3% der globalen Landfläche, speichern aber etwa 30% des globalen Kohlenstoffs. Das heißt also, Moore sind riesengroße Kohlenstoffspeicher. Deswegen sind wir gut beraten, sie im Prinzip wieder in Gang zu setzen. Wir haben ja riesen Flächen für die Landwirtschaft entwässert, trockengelegt und diese ganzen Situationen degradiert. Jetzt bauen wir auch noch Autobahnen oben drüber. Wir müssen eigentlich was ganz anderes machen. Wir müssen das Wasser in die Landschaft zurückbringen, um diese Lebensräume wieder zu aktivieren, damit sie uns sowohl auf der Seite der Biodiversität helfen, als auch im Bereich des Klimaschutzes. Und das tun wir nicht. Und ich behaupte mal, das hat viel damit zu tun, dass viele Leute im politischen Raum einfach keine Ahnung von den Dingen haben und sich nicht adäquat damit auseinandersetzen, vor allem nicht die, die ganz oben sitzen.
Können Sie für Straßen sagen, Deutschland ist fertig gebaut, wir brauchen keine neuen Straßen mehr?
Ich glaube, wenn man jetzt ernsthaft dieses Thema Mobilitätswende angehen würde, dann würde man feststellen, dass man auch mit sozusagen einer anderen Form von Mobilität besser klarkäme. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass je weiter die Digitalisierung des Verkehrs voranschreitet, desto mehr werden wir auch sozusagen eine Optimierung von Verkehrsflüssen auf der Straße bekommen. Also da wäre ich ein sehr großer Freund von mehr Digitalisierung, damit wir auch sozusagen fließende Verkehre organisieren, wo man eben halt mehr Verkehr auf weniger Straßen bekommt. Und ich glaube, dass wir mit dem Ausbau bestehender Verkehrssysteme, wo man vielleicht nochmal eine zwei- oder dreispurige Autobahn noch eine vierte Bahn dran baut, besser beraten sind, als wenn wir neue Autobahnen wieder über die grüne Wiese bauen. Das, glaube ich, ist echt nicht mehr zeitgemäß. Und ich meine, das, was man jetzt macht in Teilen an der A7 oder an anderen Autobahnen oder auch bei Frankfurt oder so, dass man die Autobahn erweitert, weil man sagt, ja, wir haben Engpässe und da haben wir eine hohe Verkehrsdichte, dass man da noch was macht, das glaube ich, können man bis zu einem gewissen Grade mitgehen, aber wirklich jetzt noch wieder über die grüne Wiese zu bauen, obwohl wir diese anderen Herausforderungen haben mit dem Klimawandel, mit der Biodiversität, ehrlich gesagt, da fasse ich mir manchmal an den Kopf und denke, wo leben die Leute eigentlich?
Wir leben in Hamburg und da sind Sie in den letzten Jahren vor allen Dingen auch als Kritiker und Gegner der Elbvertiefung aufgefallen. Sie haben es ja eben schon mehrfach gesagt, der Hafen, dem geht's nicht so gut, der ist quasi im Rückwärtsgang. Hat das nicht auch damit zu tun, dass Sie die Elbvertiefung so lange verhindert haben?
Nee, hat's nicht, weil man kann ganz klar sehen, weil wir das alles auswerten, wir haben auch gerade nochmal eine Studie dazu in Auftrag gegeben gehabt, die ist jetzt gerade Ende Januar veröffentlicht worden, dass aktuell der mögliche Tiefgang von nur etwa 10% aller Schiffe überhaupt ausgenutzt wird. Das heißt also auch selbst, also die Macher der Elbvertiefung aktuell haben es ja nicht geschafft, die Elbvertiefung sozusagen hinzubekommen. Das heißt also, wir sind ja momentan eigentlich eher noch auf der Stufe der Elbvertiefung von 1999, weil die neue, das kriegen sie ja gar nicht in den Griff, weil man dieses tidebeeinflusste System eben nicht so einfach kontrollieren kann. Und theoretisch könnten aber die Schiffe mehr mitnehmen und sie tun es aber nicht, weil sie nämlich schon teilbeladen erst aus Antwerpen oder Rotterdam hierher kommen. Da haben sie nämlich schon 6.000 Boxen abgeladen. Dann fahren sie die Elbe rauf. Dafür brauchen sie das nicht. Und insofern kann man daran sehen, 10% der Schiffe nutzen es überhaupt aus. Und beim Rausfahren ist es ein bisschen mehr. Da könnten ein paar mehr Schiffe das ausnutzen. Aber dadurch, dass die Schiffe, bevor sie zurück nach Asien fahren, noch in Felixstowe oder in Southampton vorbeifahren oder nochmal in Le Havre und da nochmal Ladung an Bord nehmen, fahren sie auch nicht vollbeladen raus. Und es ist sozusagen eine Suggestion von Bedarf, die in Wahrheit gar nicht da ist. Alle großen Schiffe kommen her. Es ist ja nicht so, dass die Schiffe nicht herkommen würden, nur sie sind eben nicht voll beladen. Aber die sind nicht deswegen voll beladen, weil die Elbe eine größere Tiefe braucht, sondern nein, die Schiffe sind sowieso nicht voll beladen, wenn sie herkommen. Und es ist einfach in der Öffentlichkeit meiner Wahrnehmung nach einfach gar nicht bekannt, dieser Zusammenhang, weil es auch gerne mal politisch ein bisschen anders gedeutet wird.
Vielleicht enden wir oder machen, weil wir mit Blick auf die Zeit schon fast wieder am Ende sind,
nochmal eine politische Bewertung, wo Hamburg eigentlich steht. Wir haben eben viel über Naturschutzgebiete gesprochen. Da würden wir, glaube ich, einen Haken hintermachen und sagen, dass einiges passiert, oder?
Ja, also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, das ist sozusagen das Feld, wo wir gut beieinander sind, wobei es trotzdem natürlich immer noch den einen oder anderen Aufreger gibt. Aber da können wir immer auch mit den politisch Beteiligten gut sprechen. Und ich muss mal ehrlich sagen, Hamburg ist da eine besondere Situation. Wir haben sehr kurze Wege hier mit den Beteiligten und man hat wirklich eigentlich insgesamt einen relativ vertrauensvollen Austausch zu den Fraktionen, zu den Parteien, zu dem Senat. Also insofern läuft das eigentlich, finde ich, sehr, sehr viel besser als wahrscheinlich in vielen anderen Bundesländern.
Wo es nicht so gut läuft, ist zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien. Wenn wir angucken, wie wenig Solarstrom wir erzeugen, wie wenig Windstrom wir erzeugen, auch bei der Wärmepumpe liegen wir hinten. Da können Sie kaum Ihren Freunden im Rathaus irgendwie ein Sternchen rüberschicken.
Nein, wir wollen ja auch nicht arbeitslos werden. Nein, das ist jetzt ein Scherz am Rande. Aber das stimmt natürlich und wir haben es auch bemängelt, dass ausgerechnet Hamburg jetzt gerade beim Thema Dachflächen-PV Schlusslicht war. Das geht überhaupt gar nicht bei den vielen Flächen, die man hier hat. Aber das ist ja auch immer das Schwierige. Man erwartet oder politischer Raum erwartet sozusagen vom Bürger eine ganze Menge. Aber wenn man überlegt sozusagen, was der politische Raum selber machen kann und die Verwaltung, dann machen sie eben nichts mit Hinweis auf die Tatsache, dass sie sagen, wir haben kein Geld. Das ist ja dann auch ein bisschen witzig. Also ich glaube, hier gäbe es viele Möglichkeiten, in dem Bereich noch deutlich mehr zu machen. Und was schade ist, auch bei der Schwierigkeit mit der 0,5% Ausweisung für die Windenergieanlagenkulisse für Hamburg, in den Flächenländern sind es ja 2%, hätte man eher sagen sollen, wir machen ein Megawatt-Ziel, was dann die Bundesländer erreichen können, wie sie wollen. Und ich glaube, Hamburg hat eben wirklich viele Flächen, wo sie noch ganz, ganz viel machen können im Bereich Agri-PV, also aufgeständerte PV für den Bereich Obstanbau. Da könnte man viel machen. Im Hafen könnte man auf vielen Flächen auch aufgeständerte PV-Anlagen machen, zum Beispiel mit den ganzen Parkplätzen für die ganzen Autoverladungen. Also man hätte hier Fläche ohne Ende und nutzt das Potenzial nicht. Das kann ich nicht verstehen.
Das klingt ja fast so ein bisschen wie Technologieoffenheit, was die FDP immer einfordert. Wenn sie nur ein globales Ziel vorgeben und sagen, wie ihr das erreicht, ist uns egal, statt in vielen kleinen.
If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks, plus you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Unter Einheiten genaue Vorgaben zu machen.
Also ich finde, man muss sich bei der Technologieoffenheit angucken, wo sie Dinge befördert und wo sie in der Vielfältigkeit zu mehr führt oder wo sie mit einer größeren Vielfalt zu weniger führt. Und ich würde jetzt mal sagen, bei den Kraftstoffen im Straßenbereich, da führt sie zu weniger, weil man eben die große Wende nicht hinbekommt. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie sozusagen in dem Energiebereich zu mehr führen würde, weil wir sozusagen mehr Systeme eigentlich dann für eine Megawattzahl, die oben drüber steht, besser zusammenbinden könnten.
Ich frage das aber auch so ein bisschen böse, weil ich die Wahlprüfsteine des NABU gesehen habe und da gibt es 3 Farben, wie bei der Ampel, Rot, Gelb und Grün. Bei den Grünen gab es in 8 Kategorien 8-mal Grün und bei der FDP in 8 Kategorien 3-mal Rot. Ist der NABU so ein bisschen die Vorfeldorganisation der Grünen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also wir sind wirklich ein absolut überparteilicher Verband. Wir sind, ich sag mal so, wir haben Mitglieder von Blankenese bis Billstedt und von Volksdorf bis nach Harburg. Und die sind alle sehr unterschiedlich auch strukturiert von ihren Hintergründen. Und da kann man nicht sagen, die wählen alle die Grünen. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir jetzt 30.000 grüne Wähler haben. Und das kriegen wir auch übrigens rückgemeldet, weil natürlich nicht immer alle auch mit dem einverstanden sind, was wir wollen. Den einen gehen unsere Aktivitäten im Bereich des Hafens zu weit und für die anderen machen wir zu wenig. Also ich glaube, wir gucken immer, dass wir zustimmungsfähige Politik machen, gerade mit Blick auf die Heterogenität unserer Mitglieder. Und deswegen würde ich eben immer sagen, nee, wir sind wirklich überparteilich und setzen uns für das ein, was wir erstmal als Zweck in unserer Satzung haben und was wir auch innerhalb des Vorstands des NABU Hamburg für richtig finden und auch im Austausch mit den sehr unterschiedlichen Gruppen, mit denen wir insgesamt bei uns unterwegs sind.
Gehört der NABU dann auf Brandmauer-Demos?
Das würde ich jetzt schon mal sagen, wenn es ganz grundsätzlich darum geht, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir die Demokratie erhalten und dass wir alle Tendenzen, die wir sehen in gesellschaftlich, die dazu führen, dass unsere Demokratie ausgehöhlt wird und dass mit der Demokratie die Demokratie kaputt gemacht werden würde oder könnte, dass wir das verhindern. Und ich meine, wir haben diesen Prozess gehabt. Hitler ist auch mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen und das hat damals irgendwie auch keiner richtig ernst genommen. Und ich glaube, wir sind extremst gut beraten, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure sich zusammenschließen und sagen, das wollen wir nicht. Wie stark man dabei einzelne politische Akteure abstraft unter Umständen, die sich in der Öffentlichkeit unter Umständen mit vielleicht etwas schwierigeren Entscheidungen wie Herr Merz nach vorne gewagt haben, das kann man sich dann überlegen. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen das jetzt die ganzen 80.000 umtreibt, die auf der letzten Demo gegen rechts hier auf die Straße gegangen sind, sondern denen geht es darum, dass wir zeigen müssen, Verbände, Vereine, aber auch sicherlich ein Teil aus der Politik und ganz normale Menschen, dass wir das nicht wollen und dass wir das auf keinen Fall zulassen werden. Und deswegen ja, da gehören wir auch dazu.
Letzte Frage, in Kürze wird gewählt, auch in Hamburg. Der Bürgermeister ruft Sie eine Woche nach der Wahl an und sagt, Mensch, Herr Siegert, was müssen wir denn jetzt wieder als erstes anpacken? Was sagen Sie ihm?
Also ich würde weiter sagen, dass wir den Umbau der Stadt und des also zu einer klimagerechten Stadt machen, weg von der autogerechten Stadt der 70er Jahre, die Hamburg eben ist, hin zu einer klimaresilienten Stadt, wo wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, grün zu entwickeln, Klimaschutz in der Stadt zu betreiben, Bäume sozusagen, also den Baumerhalt sozusagen weiter zu pflegen, weil wir eben all diese Module brauchen, um eine lebenswerte Stadt zu haben. Denn wenn wir einen steigenden Temperaturanstieg haben, wir haben extrem viel Beton, was diese Wärme nachher abgibt. Und wir sind eben gut beraten, wenn wir gute Wasserwege haben, kühlender Effekt. Wenn wir viele Bäume haben, kühlender Effekt. Wenn wir gute Parks haben, kühlender Effekt. Und wenn wir entsiegeln, damit eben genau diese Aufheizung, wie sie jetzt ja teilweise schon stattfindet, verhindern. Gehen Sie mal im Sommer in die Hafen City. Das ist kein Spaß. Da haben Sie thermische Verhältnisse, die sind wirklich krass. Und Sie haben eine unglaubliche Hitze, weil einfach da null Grünanteil ist. Und so darf man dann eben auch keinen Stadtteil bauen. Das ist ja mal ein bisschen so ein Negativbeispiel. Da ist eher dann der kleine Grasbruch, wie man ihn jetzt plant, wo man genau gelernt hat aus den ganzen Fehlern. Eine ganz andere Geschichte, wo man dann Fassadenbegrünung macht und Dachbegrünung und genau darauf achtet, dass man eben eine gute Balance dahin bekommt.
Ja, lieber Siegert, da zeigt sich doch, wir Hamburger sind lernfähig. Wir hoffen, dass auch die Menschheit lernfähig ist, was die großen Herausforderungen Klima, Biodiversität und Umweltschutz betrifft. Schön, dass Sie dabei waren. Und Sie, liebe Zuhörer, schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks. Plus, you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code STAPLE20.